Münchner Kirchenradio. Literatur.
Sie haben gerade einen Preis bekommen, für den man ein literarisch interessantes Buch vorweisen muss, aber auch eine andere Voraussetzung erfüllen, nämlich Chamisso-Preisträger, Preisträgerinnen sind Autoren, die einen Sprach- und Kulturwechsel in ihrem Leben hatten. Also zum Beispiel wie Sie, in den USA geboren, dann in Österreich gelebt und Sie schreiben auf Deutsch viel beachtete Gedichte und haben jetzt eben auch einen Prosaband veröffentlicht. Herzlich willkommen, N. Cotten.
Danke.
Und schreiben Sie auch in mehreren Sprachen?
In Deutsch und Englisch. Hin und wieder habe ich ein Scherzgedicht in schlechtem Französisch geschrieben, aber das gilt nicht wirklich, würde ich sagen.
Ein Scherzgedicht, das heißt, Sie spielen einfach auch gerne, oder? Mit Sprache?
Ja, und ich mag auch den Witz von Pidgin-Sprachen und kaputten Sprachen oder Ernst Jandls Gastarbeitersprech oder so. Ich finde es ganz interessant, solche kaputten Sprechweisen aus der Imitation der Wirklichkeit zu holen und damit dann eigenständig zu spielen.
Der schaudernde Fächer heißt Ihr Buch. Beim Lesen hat man den Eindruck, Sie sind sowieso jemand, der nicht an eine oder zwei Sprachen oder Kulturen gebunden ist. Es geht bei Ihnen um viel Grundsätzlicheres, um Darunterliegendes eigentlich. Sie beschreiben viele Momente der Kommunikation zwischen zwei Menschen, die sich eigentlich nicht in der Sprachebene abspielen, wo es eigentlich um Regungen, um Blicke, um Einstellungen geht und das, wie man sich nach außen zeigt und wie man ist. Es ist einfacher, mit Hilfe von Sprache über etwas nachzudenken, als sich wirklich mit anderen zu verständigen?
Ja, es ist schwer. Es ist immer am Rande der Paranoia wahrscheinlich, der allgemeine Ausdruck, der sich ja auf die Hypothese stützt, dass es sinnvoll wäre, allgemein verständliche Ausdrücke zu wählen. Eigentlich würde man ja doch vernünftigerweise sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, sich mit Leuten zu verständigen, mit denen man sich sowieso nicht versteht. Also entweder es gibt Sympathie oder es gibt keine. Aber also die Kultur betrifft wohl alles andere, was nicht automatisch klappt und wie man mit Leuten umgeht, die man nicht versteht. Und da ist es eine Suche und ich lerne aus der Literatur, wie man mit Menschen umgehen kann, die man nicht versteht oder wie man vielleicht auch etwas nachvollziehen kann, was einem denkerisch ganz fremd ist. Es gab einmal so den Schock bei mir, dass es sein könnte, dass sogar die Leute, wo ich große Sympathie empfinde, etwas völlig anderes denken und die Situation völlig anders auffassen als ich. Und diese Möglichkeit hat mich zu Tode erschreckt und dieses Vertrauen weggenommen, das man ja eigentlich hat, wenn man eine Sympathie empfindet, dass man eben sich darauf verlassen kann, dass man richtig verstanden wird. Und nach merke ich, nein, es muss nicht sein. Also man muss sich davon nicht zu Tode erschrecken lassen. Deswegen gibt es ja Kunst und Literatur und so weiter, damit es eben nicht so schwarz-weiß ist und man sich sofort umbringen muss, wenn man erkennt, dass man dann doch alleine auf der Welt ist.
Aber die Kunst, nicht alleine die Literatur, auch die bildende Kunst, das ist eine wichtige Bezugsgröße für Sie, vielleicht auch so eine Heimat?
Ja, wenn. Also sie bietet jedenfalls eine Möglichkeit, nach einer Artikulation zu suchen und Kommunikationsmöglichkeiten, die einen damit leben lassen können, dass man keine Heimat haben kann. So.
Denken Sie, es hat damit zu tun, dass Sie eben ja verschiedene Kulturen kennen von ganz jung an und diese Selbstverständlichkeit, dass man irgendwo zu Hause ist und alles so ist, wie man es gewohnt ist, nicht so groß ist?
Ja, ich denke schon, woher das kommt, ist ja dann auch wieder irrelevant. Aber ich kenne mehrere Leute, die mal durch Kulturwechsel mal einfach so immer wieder vielleicht auf der Flucht vor sich selbst oder auf der Flucht vor Klischees oder festgefahrenen Situationen immer weitergehen, immer mehr Auffassungen oder potenzielle Heimaten zerstören oder verlassen, bis man irgendwann auch an die Grenze des Wahnsinns kommt, wenn man keine Wahrheit akzeptieren möchte und alles in Frage stellt, alles skeptisch betrachtet.
In der Begründung für den Preis steht, dass sich Ihre Erzählungen dem Alltagsdeutsch widersetzen. Ich finde, sie widersetzen sich auch dem Alltagsleben bis zu einem gewissen Maß. Man kommt jedenfalls eigentlich nicht drum herum, sie sich als eine ja, vielleicht eine Bohemienne oder wirklich eine Künstlerin vorzustellen, die einen anderen Lebensentwurf vielleicht sich gar nicht ausgesucht hat, sondern einfach leben muss, weil sie sich radikalere, tiefergehende Fragen stellen.
Ja, vermutlich. Also ich habe ein bisschen vorher den Faden verloren und wollte ihm das schildern, dass ich vermute, manchmal schon zu weit gegangen zu sein und mich tendenziell zu überfordern, gedanklich eben zum Beispiel diese totale Skepsis und dann merke, nein, ich muss wieder diese totale Freiheit auch zurücknehmen und mich mal dafür entscheiden, mich auszuruhen oder irgendeine Hypothese als Arbeitshypothese mal in Ruhe zu lassen. Also zum Beispiel doch wieder einen fixen Freund zu haben, um mal mit diesen totalen Experimentieren gleichzeitig in allen Lebensbereichen aufzuhören. Es ist schon, mein Leben ist ein Experiment und ich habe ja nur diese eine Möglichkeit, herauszufinden, was hier eigentlich los ist. Daher vielleicht der Drang und ein bisschen Hektik dabei, das möglichst schnell herauszufinden.
Aber durch diese Lebensweise verhelfen Sie auf alle Fälle Ihren Lesern auch zu einer Art Kulturwechsel, indem Sie sie eigentlich weglotsen von der Alltagsrealität zu Menschen, mit denen wahrscheinlich die meisten Ihrer Leser normalerweise nicht in Berührung kämen. Künstler, schräge Vögel, Nachtmenschen.
Ja, das ist witzig, habe ich mir gar nicht so richtig überlegt. Das ist halt meine Lebenswelt. Ich habe mir eher gedacht, ach, kann ich mir nicht was ausdenken, was nicht so nahe an dem Alltag ist von mir. Aber es sind doch die Typen, das ist mir vertraut.
Es ist jedenfalls eine sehr ungewöhnliche und auch sehr faszinierende Reise, auf die man da gehen kann. Sie sind ja in Wien aufgewachsen und leben jetzt schon relativ lang in Berlin. Auch nochmal eigentlich ja ein Kulturwechsel, auch wenn es innerhalb der deutschen Sprache bleibt, aber die Unterschiede sind doch da. Und ich finde, das schwingt auch in ihren Texten mit. Es ist mal mehr Wien, dann wieder mehr Berlin oder vielleicht inzwischen mehr Berlin, weil da doch auch unterschiedliche Kulturen im Hintergrund mitschwingen, Traditionen, auch literarische Traditionen.
Ja, die sind wirklich sehr unterschiedlich. Berlin auch sehr disjunkt, heterogen, unzusammenhängend, während Wien eine gewisse Harmoniesucht eignet. Und Berlin hat schon, also ist fordernd, man ist irgendwie ausgesetzt dem Wind, aber auch der Gedankenlosigkeit schon in der Architektur der Stadt. Also Josef Roth hat das schon bemerkt, dass Berlin von der Anordnung der Gebäude her eine Katastrophe ist. Es fängt bei den U-Bahn-Linien an, weil sie von verschiedenen Firmen gebaut worden sind, unkoordiniert. Dass es Linien gibt, wo man ganz absurde Wege gehen muss, um umzusteigen und so. Dann wieder Stationen wie Paläste, ist sowas Heterogenes. Für mich war das eine erkenntnisreiche Desillusionierung, als ich durch Berlin begriffen habe, dass es nicht alles so sein muss, dass es nicht diese teleologische Harmonie gibt, sondern dass die Sachen auch völlig anders sein könnten und hätten sein können und hätten geworden sein können. Und das bedeutet ja dann, dass man auch selbst etwas ändern kann oder dass es viele Möglichkeiten gibt und man nicht sagen kann, ja, es geht eh nicht anders.
Sie haben sich ja auch mit der deutschen literarischen Tradition viel beschäftigt, Germanistik studiert. Sie erwähnen in Ihrem Buch auch auf einer Seite Heine, auf der nächsten Schiller. Was haben Sie aus dieser Tradition gezogen? Spielt das eine Rolle für Ihr Schreiben?
Ja, sehr viel. Diese Figuren, diese literarischen, die Schreibenden und die Themen und die Atmosphären aus der Literatur sind wie Freunde, also sie haben Gedanken und ich verstehe sie erst nach und nach oder dann lese ich sie wieder und denke mir, ach, vorher habe ich sie missverstanden. Aber es hat natürlich die Literatur die Besonderheit, dass sie formell fixiert ist. Es ist ein Text, der sich nicht ändert. Und dadurch hat man die Möglichkeit, was man bei Menschen, die leben, nicht hat, wirklich genau denselben Text zu lesen und zu begreifen, wie man sich selbst geändert hat oder wie sich Gedanken umgedreht haben. Es würde fast eine 3D-Wahrnehmung erst entstehen, dadurch, dass man mehrere Perspektiven auf ein Thema bekommt oder auch erlebt und dann nach einigen Erlebnissen wieder Literatur liest, die man als Jugendliche rein formalistisch oder rein als Schönheit wahrgenommen hat. Und später merkt man, ach so, das hat ja einen krassen biografischen oder menschlichen Hintergrund, den ich damals nicht mal wahrgenommen habe.
Welche Autoren lesen Sie selber?
Sehr unterschiedlich, aber hauptsächlich ältere. Im Moment habe ich Henry James wieder aufgegriffen. Also seine Erzählungen sind für mich sehr aufschlussreich, weil mich interessiert, was sind die Amerikaner, wie kommt denn diese Kultur oder Unkultur oder diese Art zustande. Ich wundere mich sehr über die sprachlichen Ticks der Amerikaner. Oder, sie reden sehr laut, sie haben bestimmte Phrasen, die sie viel zu oft verwenden, immer dieselben. Also es gibt bestimmte sehr, sehr leicht benennbare Dinge, die Amerikaner machen, wo man sich sehr wundern kann, warum verhalten sie sich so. Und bei Henry James geht man mit Anfang des 20. Jahrhunderts an einen Zeitpunkt zurück, wo man die Verwandlung von einer Kultur, die irgendwie aus der englischsprachigen kommt, aber viele Einflüsse nimmt und dann auch Starrsinnigkeiten kultiviert, weil in Amerika ja immer so ein Trotz oder so eine Identitätsfrage etwas aggressiv in Angriff genommen wurde. Wir sind auch nicht schlechter als in Europa. Und dann anfangs die Utopien. Also einerseits ist es eine sehr verlogene Kultur oder eine, die sich selbst belügt. Ich glaube, wenn man emigriert, ist es ein Entschluss. Man muss sich irgendwie zum Optimismus zwingen. Man kann nicht zurück. Und wenn die Wirklichkeit auch sehr schwierig ist und auch zum Beispiel kommt man drauf, vielleicht während 5 Jahren als Siedler in einem neuen Land, kommt man dann vielleicht drauf, ach so, da waren ja Leute vorher da. Man kann aber jetzt selber nicht mehr weg. Also diese moralischen Fragen lösen sich in der Zeit irgendwie auf, aber sie lösen sich in Wirklichkeit nicht auf. Es ist ein Problem, es bleibt ein Problem. Und wie geht man mit solchen Problemen dann um kulturell? Das ist eine Aufgabe, die Amerika, glaube ich, eher unbewusst und eben nicht gelöst hat. Aber ich glaube, irgendwie liegen darin ganz interessante Wurzeln für diese kulturellen Phänomene, wie wir sie jetzt kennen. Und das interessiert mich. Und da sind diese Erzählungen von Henry James, eher Porträts von Frauen vor allem, wahnsinnig interessant.
Sie haben auch ein paar Monate in Japan verbracht. Japan und seine Kulturtradition hat schon lange Künstler fasziniert, vor allem eigentlich eher bildende Künstler. Was hat Sie denn als Schriftstellerin in dem Land interessiert?
Ich glaube auch, dass Ähnliches, was die bildenden Künstler interessiert hat. Also eine starke Radikalität, eine Kultur der Hyperbole, also der Übertriebenheit. In Japan gibt es ja die übertriebensten Lolita und Polyester-Chiffon-Kostüme, also der totale Kitsch. Und dann gibt es die totale minimalistische Schönheit und das alles so nebeneinander. Und das ist nicht ein Widerspruch, finde ich. Also es ist auch eine Kultur der Hingabe im positiven und im negativen Sinn. Und die Idee, dass Schönheit etwas mit Grausamkeit zu tun hat, ist ja auch ein bekanntes Klischee, das aber wohl auch einen Kern Wahrheit hat. Und ich finde es also eine problematische Idee. Und es interessiert mich, das zum Beispiel zu untersuchen. In Japan gibt es eine für mich sehr angenehme Ruhe und Minimalismus und Strenge. Also ich lasse mich sehr leicht ablenken und dieses Versammeltheit und dieses Ideal der Konzentration und der Intensität lässt mich dort sehr wohlfühlen. Und dazu kommt auch noch verschiedene Kleinigkeiten. In Japan passiert es, dass im Supermarkt, wenn jemand dort steht, wo man gerne etwas aus dem Regal nehmen würde, man so tut, als würde man im nächsten Regal etwas suchen, bis der von selbst weggeht, und damit man ihn nicht stören muss bei seiner Handlung. Und das würde ich auch machen und kam mir aber bis jetzt immer sehr blöd vor davor. Als wäre ich irgendwie defekt und zu schüchtern. Und es war sehr befreiend zu sehen, das kann auch eine formalisierte Kultur sein, sich so zu verhalten. Das muss nicht, es ist nicht ein persönlicher Psychodefekt. Es ist aber auch eine Frage der Liebe oder der Hingabe, wo ich mich einfach verliebt habe in dieses Land. Es gibt ein Kapitel, wo es um Schönheit und Moral geht, aus dem ich was vorlesen möchte. Wie redet Schönheit? Wie Pflanzen, indem sie sich verändert. Nehmen wir die Veränderung als Reden wahr und setzen ein Subjekt dahinter, so hätten wir eine Bewegung, eine Sprache vielleicht. Ein Subjekt, das identisch es selbst bleibt und seine Ausdrucksmittel. Aber wir haben wie bei der Pflanze, wie bei körperlichen Veränderungen der Menschen, etwas, was sich ganz und gar verändert, willkürlich oder unwillkürlich, unterm eigenen Auge oder selbst vergessen. Und diese Veränderung sagt mir etwas. Die Schönheit kann nicht lügen. außer unter Einsatz ihrer ganzen Existenz. Ein Mann etwa wird älter, und die Züge um seinen Mund sagen mir, was er mir nie sagen würde oder könnte, etwas über das Leben und seine Haltung zu ihm. Und weil ich diese Züge sich langsam ausbilden und fortentwickeln, auch vertiefen sehe und den Mann mag, ertappe ich mich dabei, mich damit anzufreunden, mich überreden zu lassen, das durch die Falte angedeutete Verhältnis zwischen dem Mann und der Welt und meiner Ansicht darauf als akzeptabel, ja sogar als liebenswert zu nehmen. Nein, ich schneide neue Kurven, frische, vom Leben ganz unberührte, ins Gesicht dieses Mannes. Ja, aber fühlt er sich davon denn so getröstet bezeichnet, wie wenn ich die Fältchen, ihre Linien entlang fahre und zulasse, dass ein sinnloses Lämpchen der Liebe zu gerade dieser Kurve in mir angeht, so dass die Wärme ihn glauben lässt, ein von ihm in mirakulöser Weise ausgehender Gedanke oder Funke oder eben seine ihm selbst unerwünscht vermachte Gestalt erwecke, ihn mir darstellend, logisch zwingend meine Liebe, und er weiß nicht, wie es geschieht, aber dass es geschieht, was er am Lämpchen sieht, versöhnt ihn mit der Welt? Nein. Meine neuen Kurven sagen ihm nicht, er sei gut, außer als Leinwand für mehr. Sie bieten ihm nur an, sich selbst zu verlassen, nicht aber sich zu mögen. Meine neuen Kurven, die geschnittenen, sind brutal wie ein fremdes Gedicht. Die Brutalität kann berauschend sein. Man frage ihn selbst, ob er eigentlich da hineingehen wollte und sich nicht traute, oder ob er mir das Messer immer wieder aus der Hand nahm, weil er es wirklich nicht wollte. Ich weiß es nicht. In plötzlicher Sorge, er könnte dies hören oder lesen, springe ich auf und betrachte noch einmal Pretz schlafend. Seine Arme hängen aus dem Schlafsack in den Raum. Was gilt denn als Schönheit? Gehört Ähnlichkeit zur Schönheit? Etwas sieht er manchmal aus wie ein herrisches großes Mädchen. Ich meine, Schönheit könnte aus Ähnlichkeiten bestehen, so wie Moleküle aus Verbindungen bestehen. Zwischen den Verbindungen freilich liegen Elemente, die teils einander gleichen, teils anders sind. Wesentlich sind aber die Anordnung, die Konstellation der Verbindungen noch im Relativen charakteristisch und auch mit ganz anderen Inhalten. Das hält mir die Welt zusammen, das Wiedererkennen von Konstellationen aus den unterschiedlichsten Materialien, Sound, Wald, Beziehungen, Muster, Bewegungen, Gedanken, Zweige, Wegverläufe, Proportionen. Sie sind wie gesprochene Verse, die das Universum verknüpfen, mit den Fluchten ihrer Schnitte und Gleichnisse durchleuchten. Dieses Universum, das sonst lose gestapelt in Schwärze durch Masse nebeneinander liegen würde. Aber es ist nicht alles schön. Aber alles ähnelt allem auf unendlich viele Weisen, wie wir wissen. Schönheit wäre also Ähnlichkeit plus Selektion? Übel. Und woher kommt die Lust, die Kraft zur Beurteilung des Schönen? Das muss man wohl streng überprüfen. Wer hält etwas aus falschen Motiven für schön? Schöne oder nicht schöne? Ausschlaggebend für die Einteilung ist jeweils nur das eigene Selbstverständnis. Der Schöne ist befangen, weil er merkt, er redet über sich selbst, wenn er über die Schönheit redet. Ah, er kann sich darüber freuen und die Beschreibungen der Schönheit auf seinen sonnengebräunten Körper regnen lassen wie kühlendes Wasser. B. Er leugnet, entweder mit einer Kompensationstheorie, indem er dafür seine schlechten Eigenschaften aufzählt, oder die charakterlichen Gefahren, die mit der Schönheit verknüpft sind, oder mit einem zukünftigen Kompensationsversprechen. Er nimmt sich vor, dass er besonders nett sein muss und läuft zu dem Hässlichen hin, macht sich selbst hässlich. Das machen oft die wirklich schönen Schönen, die, die immer schöner werden, denen der Zufall zur frappanten Fresse auch noch eine schöne Seele gegeben hat. Der Nichtschöne kann A, die Schönheit zu etwas Jenseitigem, Natürlichem, Unwirklichem, Göttlichem verklären. B, eine Kompensationstheorie kultivieren, Schönheit versus Intellekt, Schönheit versus Moral. Sie wird die Schönheit nicht als Normalität sehen, die Schönen für Leute halten, die dem Stempel des Besonderen nicht entkommen, und sei es nur auch nur dank des Blicks der Nichtschönen. Aber eigentlich geht es ja um die Frage, welchen Status die Moral hat. Soll sie die Dinge in unserem Denken unter Kontrolle haben? Dann müssen wir in Fiktionen leben.
Der schaudernde Fächer heißt der Prosaband von Ann Cotton, für den sie den Chamisso-Preis bekommen hat. Das Buch ist erschienen bei Suhrkamp und kostet 21,95 €. Am Freitagabend liest Ann Cotton im Literaturhaus München.